Liebe Studierende, liebe Anwesende, ich möchte mich dafür bedanken, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier und jetzt vor euch allen zu stehen, um über das Thema Vorlesungsprüfung zu reden. Auch ich studiere noch und weiß daher, dass es in der Prüfungswoche besonders viel Eifer und Interesse bedarf, sich anstatt zu lernen, noch ein letztes Mal in eine Vorlesung zu setzen, vor allem, da ja keine Anwesenheit überprüft wird. Und gerade deshalb freue ich mich, dass es doch einige geschafft haben, hier in den Audimax zu kommen. Wer allerdings jetzt erwartet, eine Zusammenfassung des Stoffes des gerade auslaufenden Semesters zu bekommen, um sich damit auf die Prüfung nächste Woche vorzubereiten, oder sich Details zu den Prüfungsfragen erhofft, den muss ich leider bitter enttäuschen. Auch ich weiß nicht mehr, als dass die Prüfung nächsten Mittwoch um 18.15 Uhr für eine halbe Stunde vor einem Computer mit Internetzugang abzulegen ist. Und auch ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die hofft, dass der Uniserver den Ansturm der Studierenden während dieser Zeit standhalten wird, wir nicht einen Absturz erleben werden, wie zu Beginn des Semesters bei der Anmeldung zu einigen Lehrveranstaltungen. Zu all diesen Punkten bitte ich euch, euch an die Organisatorin und den Organisator dieser Ringvorlesung zu wenden. Denn ich persönlich habe mir in den letzten Wochen Zeit genommen, mir zum Thema Vorlesungsprüfung Gedanken zu machen. Ich habe nicht nur die Vorlesungsprüfung, sondern auch die Vorlesung an sich einer Prüfung unterzogen und bin zu einem ernüchternden Ergebnis gekommen, jedoch nicht ohne Aussicht auf Verbesserung. Ich beginne mit einer Aussage von Udo Steiner, Universitätsprofessor für öffentliches Recht. Das Seminar ist die akademische Lunge des Großbetriebs Juristenausbildung. Diesen Satz möchte ich abwandeln und an dieser Stelle behaupten, die Vorlesung ist die akademische Lunge des Großbetriebs Universität. Denn die Vorlesung ist jene Lehrveranstaltung, in der es noch möglich ist, selbst zu entscheiden, wann und ob man kommt und wann und was man denkt. In Übungen, Seminaren und Konversatorien sind diese Freiheiten meist nicht mehr vorhanden. Man darf maximal zweimal im Semester fehlen, man ist gezwungen, 90 Minuten mitzuarbeiten und mitzudenken, für den Fall, dass die Lehrveranstaltungsleiterin oder der Lehrveranstaltungsleiter einen plötzlich aufruft, und dann sollte man wahrscheinlich auch noch die Antwort auf Lage haben, die gehört werden will und nicht die, die gedacht wurde. Nun, die Vorlesung zeichnet sich nicht dadurch aus, dass, wenn all diese Dinge nicht mehr zu tun sind, Studierende eben nichts mehr tun und es wunderbar ist, auf der faulen Haut zu liegen, egal ob auf der eigenen oder auf der fremden, sondern dadurch, dass sie die Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden. Und durch dieses Selbstentscheiden würden eben diese Studierende zum Selbstdenken und Selbstlernen kommen. Bei all diesem eigenständigen Handeln läuft man allerdings in den meisten Fällen wesentlich eher Gefahr, zu versagen, als durch das geleitete Denken im Seminar, wo man quasi an der Hand geführt wird, wo einem jedes Mal wieder aufgeholfen wird, wenn man einen Fehler macht. Und doch ist es wie mit allen anderen Dingen, die man am Anfang nur unter Hilfe lernt und bei den ersten selbstständigen Versuchen auf die Nase fällt. Und trotzdem macht es alleine mehr Spaß. Erinnert euch nur einmal ans Fahrradfahren oder auch ans Lesen. Und mit dem Studieren ist es nicht anders. So gesehen sollte also die Vorlesung die beliebteste Lehrveranstaltung des universitären Betriebs sein. Wer aber nun einen Blick in die Hörsäle wagt, auch in diesen, wird gerade während Vorlesungen nicht die oft zitierten Menschenmassen, die sich bis in die Eingangstür drängen, um noch etwas hören zu können, sehen, sondern eher spärlich besetzte Sitzreihen. Dies liegt aber weniger daran, dass es genügend oder gar zu viel Platz für ein paar wenige Studierende gibt, denn dass dies nicht so ist, wird klar, wenn man einen Blick auf die prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen wirft, sondern es liegt eher an der Gestaltung und der Vorstellung der Vorlesung. Ich möchte mein Statement von vorher daher ergänzen und sagen, die Vorlesung ist die akademische Lunge des Großbetriebs Universität, doch aus ihr scheint die Luft draußen zu sein. Was oder wer daran Schuld trägt, ist schwer zu sagen. Aber unumstritten ist, dass die Politik ihre Rolle dazu beiträgt. Ich werde nun an einem Fallbeispiel darstellen, inwiefern Politik in unser Bildungs-, damit auch in unser Prüfungssystem eingreift und versuchen, damit ersichtlich zu machen, in welche Richtung sich unsere Universität bewegt. Im Rahmen der Zugangsbeschränkungen in bisher 8 Studienrichtungen österreichischer Universitäten wurde am Institut für Psychologie in Wien im Wintersemester 2005/2006 eine bereits seit 1997 im Studienplan verankerte zweiwöchige Vorlesung hergenommen und zweigeteilt, um zu überprüfen, welche Studierende als intelligent genug für dieses Studium zu sein scheint. Da diese Vorlesung ja bereits fix und fertig konzipiert war, bedurfte es bei der Einführung der Studierendenbeschränkung keiner großen Taten mehr. Einzig allein die Art der Schlussprüfung am Ende der jeweiligen Woche wurde verwandelt. Von einer schriftlichen Prüfung mit offenen Fragen in zwei Multiple-Choice-Tests. Der Multiple-Choice-Test diente ursprünglich als statistisches Verfahren zur Datenerhebung. Zu jeder Fragestellung wird eine Verflechtung von Antworten zur Verfügung gestellt. Und von diesen Antworten kann mehr als eine richtig sein. Anatomisch gesehen ist diese Art des Prüfens natürlich durchaus spannend. Betrachtet man die Antworten als vorgegebenes, immer gleiches Skelett, bei welchem sich die Einzelteile wie ein Knochen dem anderen gleichen. Und zur Beantwortung müssen einfach nur, wenn möglich an den richtigen Stellen, Kreuze gemacht werden. Gewertet werden normalerweise, und so auch im Falle der Psychologie, nur Fragen, bei denen alle Kreuze richtig platziert wurden. Sprich, sind drei Antworten zwar richtig, eine aber falsch, zählt die jeweilige Aufgabe als 0 Punkte. Diese Art des Prüfens ist mit Sicherheit die, bei der die Beurteilenden die wenigste Arbeit haben, da die Prüfungen meist elektronisch korrigiert werden. Es kommt zu einem Höchstgrad der Mechanisierung von abrufbarem Wissen und die Bildung wird zu einer Ausbildungsmaschinerie. Multiple-Choice-Tests überprüfen ein schlichtes Lexikonwissen. Wozu dieses abrufbar sein soll, ist fraglich. Außer natürlich, ich sitze bei Armin Assinger in der Millionenschau. Aber ansonsten wird jede Art des selbstständigen Denkens und Hinterfragens untersagt. Durch die gesteuerte Rasterung, die bei diesem Prüfungsverfahren erzeugt wird, wird auch das Wissen eingeteilt. Die gesamte Welt scheint in falsch und richtig teilbar zu werden. Ein Hoch auf die Schubladen. Aber wieder zurück zur Studierendenselektion der Psychologie. Obwohl die Verantwortung für die Ausführung der Zugangsbarrieren bei jeder Universität selbst liegt, hat die Universität Wien sich nicht dazu entschieden, möglichst vielen Studierenden ein Studium ihrer Wahl zu ermöglichen. Zugleich der für die Lehre zuständige Vizerektor Arthur Mettinger im Sommer 2005 noch gemeint hat, natürlich müsse nach Lösungen für steigende Studierendenzahlen und schlechte Studienbedingungen gesucht werden. Ob dies nun ein Besänftigungsmechanismus à la Gusenbauer war oder ob von Seiten des Rektorats nicht gründlich genug gesucht wurde, bleibt dahingestellt. Denn nicht möglichst viele, sondern lediglich die 440 scheinbar Besten dürfen seither pro Wintersemester das Psychologiestudium beginnen. Und damit nicht genug. Denn diese Prüfungen am Ende der zwei Vorlesungen werden absurderweise auch noch doppelt bewertet. Einerseits im Rahmen der Studierendenselektion, zu welchem Zweck alle mit einem Punktesystem B oder eher entwertet werden. Andererseits werden die uns allen bekannten Noten vom sehr gut bis zum nicht genügend im Rahmen des Curriculums vergeben. Jede Studentin und jeder Student muss diese zwei Prüfungen positiv abschließen, um weitere Lehrveranstaltungen besuchen zu dürfen. Aufgrund dieses zweigleisig fahrenden Modells kommt es zu den absurdesten Ausgängen. Ein gar nicht geringer Prozentsatz der Studierenden, die zwar durch eine ausreichende Punktezahl im Zulassungs- und Eignungstest scheinbar bewiesen haben, dass sie fähig sind, sprich, dass sie unter den besten 440 sind, müssen aufgrund ihres Nichtgenügens diesen sogenannten Beweis noch ein zweites Mal erbringen, um prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen zu besuchen. Dieses System kann als gar nichts anderes als eine Verarschung der Studierenden gesehen werden und dass die für diese doppelte Studienbarriere zuständigen Personen dies nicht erkennen, ist mehr als erschreckend und disqualifiziert sie auf voller Linie. Hinter dem Konzept der Zugangsbeschränkungen steckt das Ziel, Ungeeignete aus der Universität hinauszuprüfen. Die Frage ist, ob es möglich und zielführend ist, einmal ganz abgesehen von der Art und Weise, wie dabei vorgegangen wird, noch vor dem Studienbeginn feststellen zu wollen, wer für welches Studium geschaffen ist und wer nicht. Dadurch wird jeder Mensch, der sich für ein Studium entscheidet, entmündigt, indem ihm oder ihr von außenstehenden Personen gesagt wird, ob er oder sie geeignet ist. Eigentlich sollte Interesse an einem Fach mindestens genauso viel zählen wie eine beliebige Punktezahl bei einer Prüfung vor dem eigentlichen Studienbeginn. Denn was sagt es schon aus, wenn jemand frisch gefangen aus der Schule noch perfektes Auswendiglernen drauf hat? Und ist es wirklich dieses Wissen, welches an der Universität gelehrt und geprüft werden soll? Die Universitäten versuchen mit diesen Mitteln, junge Menschen dazu zu bringen, das zu studieren, was andere Leute für sie als gut erachten. Im Moment dürfen nur jene Studien beschränkt werden, die in Deutschland einen Numerus Clausus erfordern. Also Biologie, Medizin, Pharmazie, Psychologie, Veterinärmedizin, Zahnmedizin und Betriebswirtschaft und zusätzlich dazu noch Publizistik und Kommunikationswissenschaft. In ein paar Jahren könnte das allerdings ganz anders ausschauen, denn schon heute gibt es von gar nicht so wenigen bisher gesetzlich noch ausgenommenen Studienrichtungen den Wunsch, Zugangsvoraussetzungen einführen zu dürfen, beziehungsweise bereits bestehende Knockout-Prüfungen endlich zu legalisieren. Knockout-Prüfungen werden übrigens jene Prüfungen genannt, die als Voraussetzung für weitere Lehrveranstaltungen dienen und die ganz bewusst so konzipiert sind, dass ein Großteil, oft mehr als 50% der Studierenden nicht positiv abschließen und somit aus dem Studium hinausgeprüft wurden. Doch abgesehen davon, dass das gesamte Bildungssystem, in welchem es nicht mehr einem selbst überlassen ist, was man studiert, ein absolut krankes ist, ist wohl gerade die Vorlesung der falsche Lehrveranstaltungstyp, um zu testen, wer weiter studieren darf und wer nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Vorlesung der einzige Ort ist, bei welcher die Universität ihren öffentlichen Auftrag, den sie ja hoffentlich nach wie vor hat und haben will, realistisch erfüllen kann. Es ist beachtlich, wie viele Menschen sich immer wieder in Vorträgen, egal ob direkt mit der Universität verbunden oder nicht, zusammenfinden, um ihren Interessen nachzukommen oder auch nur, um sich einfach mal berieseln zu lassen, ohne jemals eine Prüfung dafür abzulegen. Und wenn ihr mal euren Sitznachbarn befragen würdet, wer von ihnen eigentlich hier ist, um keinen Prüfungsnachweis zu ergattern, würdet ihr dafür heute den besten Beweis finden. Einzig allein in dem Lehrveranstaltungstyp Vorlesung wird nicht kontrolliert, wer inskribiert ist, und auch eine Anmeldung ist nicht zwingend. Mir ist es schleierhaft, wieso irgendwer auf die Idee kommen konnte, gerade durch Vorlesungen interessierte Menschen aus der Universität hinaus zu prüfen und damit wieder einen Schritt in Richtung Schließung, einen Schritt gegen die gesellschaftspolitische Öffnung der Universität zu setzen. Gerade in Vorlesungen sollte es möglich sein, die Freiheit zu nutzen, mit welcher sich einerseits die Universität selbst schmückt. Im Eingangsbereich vom neuen Institutsgebäude steht nach wie vor in großen Buchstaben: Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei, und die uns andererseits von keinem anderen Lehrveranstaltungstyp in dieser Art vorgespielt wird. Ich zitiere aus einer Rede von Udo Steiner, der neben seiner Professur für öffentliches Recht an verschiedenen deutschen Universitäten Dekan zweier juristischer Fakultäten und Richter am Oberverwaltungsgericht war. Zitat Anfang: Studenten haben ihren persönlichen Semesterbeginn und ihr persönliches Semesterende. Sie haben einen persönlichen Wochenanfang und ein persönliches Wochenende. Auch unterhalb der Wolken kann die Freiheit grenzenlos sein. Studenten entscheiden nach freiem, nicht einmal pflichtgemäßem Ermessen, ob sie in den Hörsaal kommen, wann sie gehen, ob sie zuhören, mitarbeiten, sich entspannen, Magazine lesen, Getränke verzehren oder individual kommunizieren. Zitat Ende. Wenn die Vorlesung nun schon die Lehrveranstaltung ist, in der Studierende scheinbar alle Freiheiten haben, ob dies gefällt oder nicht, ist in diesem Fall irrelevant, würde es logisch scheinen, dass auch die Freiheit des Denkens möglich ist. Doch kaum rückt der Prüfungstermin näher, werden Mitschriften von Kolleginnen und Kollegen kopiert und oder Skripten gekauft, damit ja nicht das Falsche, zu wenig oder gar zu viel gelernt wird. Das Wissen, welches nicht auf das während der Vorlesung von vorne vorgekaute oder auf das im Skriptum vorgeschriebene basiert, hat meistens wenig Wert. Rousseau hat über den Protestantismus und Katholizismus gesagt, ich zitiere: Die Protestanten sind im Allgemeinen viel unterrichteter als die Katholiken. Und das erklärt sich dadurch, dass die Lehre der einen die kritische Besprechung verlangt, die Lehre der anderen hingegen blinde Unterwerfung fordert. Zitat Ende. Auch wenn ich hier nicht noch ein weiteres Mal die Thematik des Kreuzes aufnehmen werde, möchte ich Rousseaus Theorie aufgreifen und auf die Lehre allgemein umlegen. Denn gerade die Vorlesung könnte Raum, Zeit und Gelegenheit geben, Ideen und Thesen kritisch zu hinterfragen, um diese neu bewertet, entweder anzunehmen, abzulehnen oder teils so und teils so zu behandeln. Aber auf jeden Fall dazu zu dienen, unterrichtet zu werden. Wenn der Fall eintritt, dass kritisches Denken in einer Vorlesung möglich wird oder bereits ist, so sollte es auch möglich sein, die gehörten Sachverhalte im Gesamten abzulehnen, da einem die eigenen Gedanken plausibler erscheinen. Doch in der Realität stoßen meistens genau diese eigenen Ideen in Prüfungen nicht auf freudestrahlende Augen und Ohren der Prüfenden, obwohl dies doch der wünschenswerteste Ausgang jeder Lehrveranstaltung sein sollte. Der oder die Studierende hat selbstständig gedacht. Dass dies meistens nicht der Fall ist, soll nicht heißen, dass die Vorlesung abgelehnt oder gar abgeschafft werden soll, sondern dass sie umgedacht werden muss. Kritisches Denken muss an einer Universität gefördert und gefordert werden, auch wenn dieses Denken zeitweise gegen die eigene Person gerichtet ist. Von einer Chance der Lehrenden, ihr eigenes Wissen präsentieren und vorbeten zu können, sollte die Vorlesung als Anstoß zum Selbstdenken werden. Und folglich sollte auch die Vorlesungsprüfung überdacht werden. Auf der Startseite der Homepage zu dieser Ringvorlesung steht, ich zitiere, konzipiert im Hinblick auf die Neueröffnung des größten Hörsaals der Universität Wien, geht die Vorlesungsreihe der Frage nach, inwiefern Vorlesung heute eine zeitgemäße Form intellektueller Auseinandersetzung darstellen kann. Für die Hörenden wie für die Lehrenden. Zitat Ende. Der Frage nach der Aktualität der Vorlesung sind in den letzten Monaten bereits meine Vorrednerinnen nachgegangen. Daher möchte ich hier die Frage stellen, ob denn die Prüfung zu einer Vorlesung noch modern ist. Denn für mich ist die Vorlesung ein Lehrveranstaltungstyp, der, wenn richtig genutzt, aus der Universität nicht verschwinden darf. Ich zitiere aus einem Interview über mehrsprachige Konferenzen im wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Bereich mit Jenny Dau, Simultandolmetscherin für Englisch und Deutsch in Berlin. Zitat Anfang. Im angelsächsischen Raum gilt als guter Redner einer, der möglichst einfach und frei und für alle verständlich spricht. Im germanischen Sprachraum hingegen wird als guter Redner derjenige empfunden, der in minimaler Zeit eine größtmögliche Zahl von komplexen Zusammenhängen präsentiert. Bei dieser Präsentationsweise ist es für den Zuhörer häufig nur möglich, das Gesagte nachzuvollziehen, er hat aber nicht die Zeit, es sich zu merken. Es sind einfach zu viele Informationseinheiten pro Zeiteinheit, um tatsächlich über das reine Nachvollziehen zum Verinnerlichen zu gelangen. Den deutschsprachigen Rednern geht es darum, sich selbst zu präsentieren bzw. den Zuhörern darzustellen, welche intelligenten, komplexen Gedankengänge sie produzieren können, während Redner aus dem angelsächsischen Raum tatsächlich eher das Ziel haben, auf verständliche Art und Weise Wissen zu vermitteln. Zitat Ende. Ein ähnliches Dilemma scheint auch an den Universitäten, insbesondere in Vorlesungen, zu herrschen. Wenn zu viel Information auf einmal auf einen herabprasselt, ist es meist zwar möglich, alles zu hören und akustisch zu verstehen, aber es sich selbst anzueignen, als Quelle im Kopf zu speichern, auf welche man zu einem späteren Zeitpunkt zurückgreifen kann, ist oft nicht mehr machbar. In diesem Fall sollte man als Studierende die Fähigkeit haben, schnell genug mitschreiben zu können, um sich auf diese Art der Archivierung verlassen zu können und um zu einem späteren Zeitpunkt darüber sinnieren zu können. Und zum Glück gibt es auch noch Kommilitoninnen, mit denen man sich austauschen kann und es möglicherweise schafft, gemeinsam halbwegs vollständig die Gedankengänge der oder des Vortragenden zu rekonstruieren. Auch wenn bei diesen Austauschen oft grandiose neue Ideen zustande kommen und dies mit einer ziemlichen Sicherheit das konstruktivste Lernen, ob auf eine Prüfung oder zum Privatvergnügen, darstellt, wäre es doch wünschenswert, wenn sich Vortragende von Zeit zu Zeit von ihrem hohen Podest des Profseins herunterbewegen würden, um ihre Thesen so zu präsentieren, dass es möglich ist, sie während des Hörens zu verarbeiten. Bei diesem Thema teile ich ganz Hegels Auffassung, ich zitiere, Lernen heißt nicht nur mit dem Gedächtnis die Worte auswendig lernen. Die Gedanken anderer können nur durch das Denken aufgefasst werden und dieses Nachdenken ist auch Lernen. Zitat Ende. Wenn dieses Denken und Nachdenken nicht möglich gemacht wird, ergeht es einem, wie in dem Text von Kleist, über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden, der schon im Dezember von Herrn Rohrwasser zitiert wurde. Um ihn in Erinnerung zu rufen, möchte ich einen Teil des Zitates wiederholen. Kleist schreibt, wie notwendig eine gewisse Erregung des Gemüts ist, auch selbst nur um Vorstellungen, die wir schon gehabt haben, wieder zu erzeugen, sieht man oft, wenn offene und unterrichtete Köpfe examiniert werden und man ihnen ohne vorhergegangene Einleitung Fragen vorlegt, wie diese: Was ist der Staat? Oder was ist das Eigentum? Oder dergleichen. Wenn sich diese jungen Leute in einer Gesellschaft befunden hätten, wo man sich vom Staat oder vom Eigentum schon eine Zeit lang unterhalten hätte, so würden sie vielleicht mit Leichtigkeit durch Vergleichung, Absonderung und Zusammenfassung der Begriffe die Definition gefunden haben. Hier aber, wo die Vorbereitung des Gemüts gänzlich fehlt, sieht man sie stocken. Und nur ein unverständiger Examinator wird daraus schließen, dass sie nicht wissen. Denn nicht wir wissen, es ist allererst ein gewisser Zustand unserer, welcher weiß. Nur ganz gemeine Geister, Leute, die, was der Staat sei, gestern auswendig gelernt und morgen schon wieder vergessen haben, werden hier mit Antwort bei der Hand sein. Zitat Ende. Um eben weder jener Student oder auch Studentin zu sein, die während der Antwort anfängt zu stocken und als unwissend dargestellt wird, weil sie das gewünschte Wissen noch nicht verinnerlicht hat, noch der oder diejenige zu sein, die das gestern Gelernte morgen wieder vergisst, muss sich an der Vorlesung etwas ändern. Das Phänomen, dass bei Vorlesungsprüfungen die Prüfenden oft schon vor dem Betreten des Raumes wissen, welche Antworten die richtigen und daraus schließend welche die falschen sind, ist allgemein bekannt. Und zwar bei jenen Lehrenden, die wollen, dass ihre Skripten bis aufs i-Tüpfelchen genau auswendig gelernt werden. Und an dieser Stelle möchte ich aus Robert Menasses Buch »Die Vertreibung aus der Hölle« zitieren. Viktor verdankte Friedel sehr viel. Zunächst als Student der Geschichte. Denn Friedel verriet ihm die Fangfragen und Idiosynkrasien seines Vaters, wodurch Viktor die Hürde, die Professor Wiesner durchaus darstellte, problemlos meistern konnte. Friedels Vater liebte bei Prüfungen die Gewissheit, dass die Studenten seine Skripten nichts weniger als auswendig gelernt hatten. Um dies zu testen, formulierte er den Anfang eines Satzes aus seinen Vorlesungsskripten als Frage, worauf man als Antwort den ganzen Satz auswendig hersagen musste. Viktor bestand die Prüfung bei Professor Wiesner, präpariert von Friedel, weil er folgende Frage beantworten konnte. Herr Kandidat, was hatte Kaiserin Maria Theresia kaum? Kaiserin Maria Theresia hatte kaum den Thron bestiegen, als der Schlesische Krieg ausbrach. Sehr gut, danke. Zitat Ende. Die Arbeit für den Prüfenden wird durch diese Art des Prüfens natürlich um einiges vereinfacht, sowohl auf der zeitlich pragmatischen Ebene als auch auf der inhaltlichen. Pragmatisch nämlich dadurch, dass man nur abhaken muss, ob der Satz stimmt oder nicht. Inhaltlich, weil man sich keine Gedanken mehr machen muss, nach welchen Kriterien beurteilt wird, ob verschiedene Thesen zu einem Thema zugelassen werden, ob eine gerissene falsche Antwort nicht doch auch ein Bonuspunktchen verdient hätte, ob ein breites Wissen über das Themengebiet gewertet wird, auch wenn es nicht auf die eigentliche Frage eingeht. Und nicht nur für die Beurteilenden ist es einfacher, sondern auch für die Studierenden ist es eine Erleichterung. Schließlich weiß man ganz genau, was man lernen soll, und zwar das Skriptum von vorne bis hinten. Und man kann sich das mühsame Nachdenken und Überlegen sparen. Es scheint aufgrund der Zeit- und Denkersparnis die Art der Prüfung, bei welcher ein Skriptum auswendig gelernt wird, also für alle die beste zu sein. Ist sie aber nicht. Denn normalerweise wird auswendig Gelerntes genauso schnell vergessen wie memoriert. Und wozu auch aus einem Skript auswendig lernen, wenn ich doch genauso gut jederzeit genau dieses Skript aus dem Regal holen kann, um das dort Geschriebene nachzulesen? Und somit möchte ich zu der Frage kommen, welchen Sinn Skripten haben, die von den Lehrenden herausgegeben werden. Es gibt hier drei verschiedene Thesen, die sich auf das bereits besprochene Thema des kritischen und selbstständigen Denkens beziehen. Die erste Auffassung ist jene, bei welcher eben dieses freie Denken abgelehnt wird und Skripten dazu dienen sollen, das verlangte Wissen auswendig zu lernen. Darauf möchte ich nicht mehr eingehen. Die zweite These sieht das Skriptum als Denkhilfe und Erleichterung an. Wenn man das vorgetragene Wissen bereits in gebundener Form mit nach Hause tragen kann, braucht man sich während der Vorlesung über das Mitschreiben, auch wenn durch diese Tätigkeit oft schon mit und vor allem umgedacht wird, keine Sorgen mehr zu machen und hat Zeit, sich dem Stoff nicht nur mit beiden Ohren anzuhören, sondern mit sämtlichen Sinnesorganen zu folgen und kann sich ganz und gar auf Inhalt und Form konzentrieren und diese eventuell sogar so verarbeiten, dass man sie kritisch hinterfragen kann. Oder man kann sich zusätzliche Notizen in das Skript machen, die entweder ergänzen oder eigene Gedankengänge darstellen. Dies ist allerdings nur in den seltensten Fällen möglich, da im Normalfall die Skripten erst am Semesterende, also kurz vor den Prüfungsterminen, oft sogar erst vor dem zweiten möglichen Prüfungstermin, erscheinen. Dadurch bedarf es schon großes Grundvertrauen in die Skripterstellenden, um sich wirklich auf sie zu verlassen und nicht doch wieder eine zusätzliche Mitschrift anzufertigen. Die dritte Meinung zu Vorlesungsskripten lehnt eben diese durchwegs ab. Gründe dafür sind, dass Studierende selbst entscheiden sollen, was für sie relevant scheint und durch die Vorgabe eines Skriptums das Denken automatisch in eine Richtung gelenkt würde. Weiters ist natürlich nicht außer Acht zu lassen, dass man durch die Tätigkeit des selbstständigen Suchens nach Informationen sehr viel Denkarbeit leistet und ein immer wieder nachschlagen müssen, weil man das Gebrauchte von Mal zu Mal vergisst, wird irgendwann dazu führen, dass man es sich doch merkt und dann meistens für einen wesentlich längeren Zeitraum, als wenn man es einmal auswendig gelernt hat. Und natürlich ist das selbstständige Lesen von Büchern, was ja, wenn kein Skriptum vorhanden ist, notwendig wird, einer der wichtigsten und schönsten Bestandteile so manches Studiums. Welche Art der Prüfungsvorbereitung, ob mit oder ohne Skript, die bevorzugungswerteste ist, wird vermutlich von Studierender zu Studierender variieren. Letztlich ist es wichtig, dass man weiß, wo man nachschlagen kann. Mit Georg Simmels Worten gesagt, wissend ist, wer weiß, wo er findet, was er noch nicht weiß. Notwendig ist jedenfalls auch, dass egal ob mit oder ohne Skript Eigenständigkeit gefördert und gefordert werden muss, auch wenn es mit dem einfachsten aller Mittel passiert, nämlich einer offenen Fragestellung am Ende des Semesters. Als Weg, wie denn nun der Lehrveranstaltungstyp Vorlesung, der in der Art, wie er oft ausgeübt wird, antiquiert erscheint und meine persönliche Prüfung nicht bestehen würde, wieder spannend und modern werden könnte, schlage ich die Abschaffung der Prüfung und die tatsächliche Öffnung der Vorlesung vor. Jetzt, da die Universität Wien gerade dabei ist, sich voll und ganz auf Bologna umzustellen und überall mehr oder weniger fleißig dem Druck vom Rektorat nachgegeben und an Baccalaureatstudienplänen gearbeitet wird, ist der richtige Zeitpunkt, die Vorlesungsprüfung aus den Studienplänen zu streichen. Denn, dass durch die neue Studienarchitektur das Studium an den Universitäten immer verschulter wird und immer mehr Ähnlichkeiten mit einem Fachhochschullehrgang bekommt, konnte man bei jenen Ländern beobachten, die das neue System bereits eingeführt haben. Und auch an der Uni Wien scheint es nicht anders zu kommen. Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, müsste ein Umdenken um 180 Grad erfolgen, für welches allerdings keine Zeit bleibt. Denn den Instituten, die nicht schnell genug arbeiten, drohen vom Rektorat aus Budgetkürzungen und weniger Geld bedeutet in der Regel weniger Kapazität für die Lehre, dass dadurch natürlicherweise erst einmal auf Quantität statt auf Qualität geachtet wird, scheint logisch. Es werden ganz schnell, ohne nachzudenken und Pro und Kontras abzuwägen, einfach mal so Konversatorien in Vorlesungen umgewandelt. Denn Sparen ist gut. Es wird den Verantwortlichen mittlerweile leider zu leicht gemacht, dem Reiz nachzugeben, die Vorlesung als Instrument zur Kostensenkung zu nutzen. Nur wird in der Regel wenig darüber nachgedacht, was das bedeutet. Die Vorlesung kann durch solche Gangarten nur an Gewicht und Spannung verlieren. Als Studentin wird mir vermutlich der gleiche Inhalt auf eventuell andere Art und Weise präsentiert werden, wie auch schon meinen Vorgängerinnen im Konversatorium. Der einzige Unterschied ist, dass ich mir nicht jede Woche den Lehrstoff anhören muss, sondern einzig und allein am Ende vom Semester eine Prüfung darüber ablege, was ich eben nicht gehört habe. Das wiederum hat die Anonymität zur Folge. Während ich im Konversatorium mindestens durch meine Anwesen- bzw. Abwesenheit zum Individuum werde, so bleibe ich in der Vorlesung meist nur einer von vielen Namen, welcher sich am Semesterende einer Prüfung unterzieht. Und wird dann auch noch schriftlich geprüft, kann es durchaus passieren, dass es ein Semester lang zu keinerlei Kontakt zwischen Lehrperson und Studierender gekommen ist. Und das alles nur, weil die zuständigen Personen vergessen haben zu denken, als sie einen neuen Studienplan geschaffen oder einen alten noch schnell vom Auslaufen geändert haben. Nehme man sich aber nun die Zeit, mal länger als einen Abend bei einem Glas Rotwein über die Zukunft der neuen Baccalaureats- und Masterstudienpläne nachzudenken, käme man wahrscheinlich zu dem Schluss, dass es mehr bedarf, als die jetzigen Magisterstudien einfach nur in 300 ECTS-Punkte neu zu verpacken. Wenn man allerdings nun die Vorlesungsprüfung aus den Lehrplänen streichen würde, müsste dies zu einem vollständigen Umdenken sowohl der Lehrenden als auch der Studierenden führen. Dass die Angst der Lehrenden groß ist, vor einer gähnenden Leere zu lesen, ist berechtigt und gut. Wenn dieser Fall eintritt, sollten betroffene Lehrende ihren Auftrag überdenken. Doch nicht nur dieser Teil der Universitätsangehörigen muss umdenken, sondern auch der andere. Denn solange Studierende Vorlesungen nur zum Scheinesammeln nützen und sich an den in den letzten Jahren häufig gehörten Satz »Was nichts kostet, ist nichts wert« festklammern, werden sie mit Sicherheit nicht mehr regelmäßig erscheinen. Wozu auch, wenn der Druck wegfällt, am Ende des Semesters den Vorlesungsstoff parat zu haben. Aber genau darum geht es. Es muss erkannt werden, dass, ganz im Gegensatz zu Oscar Wildes Aussage, nur der Schein trügt, die Scheine, die man an einer Universität bekommt, sehr wohl des Öfteren betrügen. Denn keine Prüfung kann unterscheiden, ob eine Studentin oder ein Student den geprüften Inhalt auch wirklich verstanden und verinnerlicht hat oder ob er oder sie nur gut im Drumherumreden oder auswendig lernen ist. Und demnach scheint auch nur der Schein eine Leistungsbestätigung zu sein. Es darf daher nicht mehr nur zum Schein gelernt werden, sondern das Interesse und das Vergnügen am Denken müssen wieder in den Mittelpunkt jeder Lehrveranstaltung gestellt werden. Es muss wieder eigenständig gehandelt werden, auch in den Vorlesungen. Nur dadurch wird es möglich sein, die Universität und ihre Lehre und ihre Forschung selbst zu gestalten und dadurch zu einem spannenden Lebensraum zu machen. Es muss allen Angehörigen der Universität klar werden, dass Studieren mehr ist als bloßes Scheine kassieren. Auch wenn dem in den letzten Jahren immer mehr Steine in den Weg gelegt wurden und nach wie vor werden. Man schaue sich nur mal die katastrophalen Entwicklungen in der Bildungspolitik der letzten 10 Jahre an. Angefangen mit dem ersten Sparpaket 1996, über die Einführung der Studiengebühren 2001, die Legalisierung von Zugangsbeschränkungen für 8 Studienrichtungen 2005, bis hin zur Einführung der ersten neuen Baccalaureatstudien im kommenden Wintersemester 2007. Und auch die SPÖ hat entgegen all ihrer Wahlversprechungen diesen Entwicklungen nicht entgegengesteuert. Sie haben die eingeführten Systeme nicht nur übernommen, sondern es auch noch gewagt, so zu tun, als sei der freie Unizugang wiederhergestellt, da Studierende als Alternative zur Zahlung dieser Gebühren im sozialen Bereich eben diese abarbeiten können. Im Rahmen einer Demonstration am 11. Januar, dem Tag der Angelobung der neuen Regierung, wurde auch erstmals seit der Renovierung dieses Raumes der Audimax für 1 Stunde besetzt, um eine Studierendenvollversammlung mit knapp 700 aufgebrachten Beteiligten abzuhalten. Fakt ist jedenfalls, dass man es als Studierende nicht mehr so leicht wie in den oft erwähnten alten Zeiten hat und haben wird, nach Interesse zu studieren. Mal einen Kurs freiwillig zu besuchen, weil er spannend oder wichtig für das weitere Studium sein könnte, auch wenn man das Zeugnis nicht braucht. Man würde sich gut überlegen, ob man neben dem Studium noch die Zeit aufbringen möchte und kann, sich mit etwas anderem außer Lernen zu beschäftigen. Vor allem dann, wenn man Geld, in welchem Arbeitsbereich auch immer, verdienen muss, um sich das Studieren überhaupt leisten zu können. Und wenn man dann erst einmal ein Studium begonnen hat, bei welchem einem jedes Semester strikt vorgegeben wird, welche Kurse man zu besuchen und zu bestehen hat, um im Semester darauf weiter studieren zu können, dann werden diese Entscheidungen wohl noch schwieriger werden. Aufzuhalten ist diese Entwicklung, wie es ausschaut, wohl kaum noch. Aber ich möchte euch jetzt noch, bevor ich zum endgültigen Schluss komme, alle dazu auffordern, mir in eine Welt zu folgen, in der ein bisschen mehr mitgedacht wurde als in der Realität und unter anderem die Vorlesungsprüfung abgeschafft wurde. Der Audimax ist geborstenvoll. Am Podium liest Frau XY. Studierende und andere Interessierte lauschen begeistert. Während der ersten 45 Minuten werden von vorne aus Theorien über ein gewisses Thema ausgebreitet. Ganz nach der These, man kann über alles reden, nur nicht über 45 Minuten, scheint anschließend die Vorlesung beendet zu sein. Doch auch wenn sich der Audimax teilweise leert, ist die Vorlesung noch lange nicht vorbei. denn die zweiten 45 Minuten nützen die zuvor Hörenden, um über das gerade Vernommene zu diskutieren und weitere Thesen auf- und auszubauen. Manche gehen in kleinen Gruppen Mittagessen oder einen Kaffee trinken, andere bleiben am Gang oder im Audimax selbst sitzen, um noch weiter das Flair der Universität für ihre Gedankenergüsse zu nutzen. Woher die Studierenden plötzlich so viel Zeit und Muße nehmen? Ganz klar. Aus dem weggefallenen Druck, nach Hause zu hetzen, die Mitschrift abzutippen, eventuell noch mit dem käuflich erstandenen Skript abzugleichen und sich auf diese Art und Weise einsam und alleine auf die in geraumer Zeit stattfindende Prüfung vorzubereiten. Stattdessen wurde von allen Seiten begriffen, was es heißt, zu studieren. Nämlich eigenständig zu denken, selbst zu entscheiden, was ich in dieser Universität, in dieser Vorlesung machen möchte. Die eigene Bildung in die Hand zu nehmen und mich nicht durch ein vor- und festgeschriebenes Studium fremdführen zu lassen. Daher möchte ich zum Schluss noch einmal alle dazu aufrufen, auch in Zukunft Vorlesungen nicht nur zu besuchen, ob mit Schlussprüfung oder ohne, sondern diese auch spannend mitzugestalten und mitzuverändern. Denn, um auf mein erstes und auch letztes an die Wand projizierte Zitat endlich einzugehen, mit einer Prüfung wird nicht nur erstaunlich viel Wissen abgelegt, ad acta gelegt, sondern es wird auch erstaunlich viel Wissen so abgelegt, dass ich jederzeit wieder darauf zurückgreifen kann. Auch dann, wenn ich den Beweis dafür nicht zu Hause in einer Schublade auf einem Blatt Papier habe. Dankeschön.